Niemand war Zeuge der Begegnung zwischen Marguerite und Warwick am folgenden Tag. Sie dauerte über 2 Stunden. Schließlich kehrte Warwick aus den Gemächern der Königin zurück in die kleine Halle, wo Julian mit Jasper und einigen anderen gewartet hatte. »Wir sind uns einig«, verkündete Warwick. Julian konnte er mit seinem Lächeln nicht täuschen. Warwick sah mitgenommen aus, blasser als gewöhnlich. 2 Furchen verliefen von der Adlernase zu den Mundwinkeln hinab. Kein Zweifel, Marguerite hatte es ihm so schwer gemacht, wie sie konnte. »Und was genau heißt das?«, fragte Jasper. Er gab sich keinerlei Mühe, seine Abneigung gegen Warwick zu verhehlen. »Wir segeln nach England, sobald die Flotte beisammen ist. Louis stellt Truppen und bezahlt die Rechnung. Und ich weiß, das verdanken wir vor allem euch, Tudor. In 3 Tagen werden meine Tochter und Prinz Edouard hier in der Kathedrale verlobt. Mit der Hochzeit müssen wir warten, bis der Dispens aus Rom eintrifft. Marguerite besteht allerdings auf einer Vereinbarung, dass die Ehe nicht vollzogen wird, bis Henry seine Krone wieder hat. Das kann ich sogar verstehen.« Julian fand es ein wenig merkwürdig, dass sein Cousin so nüchtern von der Defloration seiner Tochter sprach. Aber natürlich hatte Warwick recht. Die Ehe zwischen Anne und Edouard war ein politischer Akt und das galt auch für deren Vollzug. Erst wenn Warwick Marguerite gab, was sie wollte, eine unangefochtene Krone für ihren Gemahl, vor allem für ihren Sohn, würde sie Warwick geben, was dieser wollte, einen Enkel auf Englands Thron. Scheiterte Warwicks militärisches Abenteuer jedoch, konnte die Ehe zwischen dem Prinzen und Anne problemlos annulliert werden, wenn sie noch nicht in die Tat umgesetzt worden war. Diese Möglichkeit hing nun wie eine drohende Wolke über Warwicks Haupt, war ein Druckmittel in Marguerites Hand. Warwick fuhr sich übers Kinn. »Gott, ich brauch was zu trinken.« Oxford grinste schadenfroh. »Sie hat dich bluten lassen, was?« Warwick nickte. »In 20 Jahren erbitterter Feindschaft staut sich eine Menge Groll an. Marguerite hat das Beste aus dieser Gelegenheit gemacht.« »Ihr habt mein ungeteiltes Mitgefühl«, knurrte Jasper. »Aber ich wüsste gerne, wie es nun weitergeht.« »Wie ich sagte, wir setzen über, sobald alles bereit ist«, gab Warwick gereizt zurück. »Wenn ich euch einen Vorschlag machen darf, ohne dass ihr ihn nur aus Sturheit in den Wind schlagt, würde ich sagen, ihr begebt euch nach unserer Landung nach Wales und sammelt eure Anhänger dort. Oxford und ich ziehen in die Midlands. Zusammen mit Louis' Truppen sollten wir auf 30.000 Mann kommen. Mit ihnen ziehen wir Edward entgegen, schlagen ihn und setzen Henry of Lancaster wieder auf den Thron. Wenn England gesichert ist, kommt Burgund an die Reihe. Das schulden wir König Louis.« Es war einen Moment still. Oxford fragte schließlich, »Ich nehme an, die Königin und der Prinz werden uns nach England begleiten?« Warwick schüttelte unerwartet den Kopf. »Marguerite besteht darauf, dass wir England zuerst für ihren Gemahl zurückgewinnen, ehe sie und Edouard einen Fuß auf englischen Boden setzen.« »Was soll das nun wieder?« fragte Jasper. »Wir brauchen Edouard. Die Engländer müssen ihn sehen, damit sie begreifen, dass das Haus Lancaster ihnen einen starken König zu bieten hat.« »Ja, ich weiß, aber sie war unerschütterlich in ihrem Entschluss.« »Weil sie euch immer noch misstraut«, konterte Jasper. »Und das ist, weiß Gott, kein Wunder.« »Vielleicht versucht ihr dann mal euer Glück, sie umzustimmen.« »Gentlemen«, unterbrach Oxford, »diese Debatte ist sinnlos und gefährlich. Wenn die Königin sagt, Edouard bleibt hier, bis der Thron für Lancaster gesichert ist, dann bleibt Edouard hier. Wir schaffen es auch ohne ihn. Wenn wir unseren Groll begraben und zusammenstehen.« Jasper und Warwick bedachten einander immer noch mit verstohlenen, misstrauischen Blicken. Aber sie nickten. »Welch ein brüchiges Bündnis«, dachte Julian beklommen. »Wie konnten sie hoffen, Erfolg zu haben?«